Die Armutskonferenz. Am Montag, den 27. April 2026, fand die Frauenvorkonferenz der 15. Armutskonferenz in Salzburg statt. Dabei wurde der Film »Ein Tag ohne Frauen« gezeigt und im Anschluss daran gab es ein Podiumsgespräch, das wir hier in dieser Podcast-Folge dokumentieren. Kurz zum Film »Ein Tag ohne Frauen«. Eine Beschreibung lautet, der Film erzählt mit Witz und Nachdruck von einem historischen Moment kollektiven Protests. Am 24. Oktober 1975 legten 90% der isländischen Frauen ihre Arbeit nieder, im Beruf wie im Haushalt, und bringen das Land zum Stillstand. Was als freier Tag beginnt, wird zum kraftvollen Signal für Gleichberechtigung und gesellschaftlichen Wandel. Der Film lässt die Aktivistinnen von damals selbst zu Wort kommen. Ihre Erinnerungen verbinden sich mit Archivmaterial und spielerischen Animationen zu einem lebendigen, oft überraschend humorvollen Porträt einer Bewegung, die zwischen politischem Widerstand und pragmatischem Idealismus agierte. Ausgehend von einer Gesellschaft, in der Frauen systematisch benachteiligt wurden, zeigt der Film, wie Organisation, Vernetzung und Mut zu einem beispiellosen Erfolg führten. Mehr als 50 Jahre nach dem Frauenstreik beleuchtet der Film auch die Folgen dieses Tages, von politischen Durchbrüchen bis hin zu Islands heutiger Rolle als Vorreiterin in Gleichstellungsfragen und entlässt die Zuseherinnen mit Zuversicht und der Vision, wie Zusammenhalt und Engagement die Welt Schritt für Schritt zu einer besseren machen können. Wer sich diesen Film gerne im Vorhinein oder vielleicht auch nachher im Anschluss an diese Podiumsdiskussion gerne online anschauen möchte, den empfehlen wir das Portal Kino VOD Club, wo man sich diesen Film um 4,90 Euro online leihen kann und anschauen. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Jetzt beginnen wir zuerst mit einer kurzen Einleitung zur Frauenvorkonferenz und im Anschluss daran gibt es die Podiumsdiskussion.
Okay. Dann sage ich herzlich willkommen auf der diesjährigen Frauenvorkonferenz, auf der 15. Armutskonferenz. Mein Name ist Marisha Ruhr, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Volkshilfe Österreich und im Zuge dessen auch bei der Armutskonferenz seit ein paar Jahren aktiv, vor allem in der AG Frauen und Armut. Und vielleicht haben es ein paar von euch sich schon gefragt, vielleicht sind ein paar von euch auch schon öfter hier gewesen, aber manche vielleicht zum ersten Mal. Was ist denn diese Frauenvorkonferenz eigentlich und warum gibt es die eigentlich? Und die Frauenvorkonferenz, das ist eine eigene Veranstaltung, die jedes Mal vor der Armutskonferenz stattfindet, um sich eben explizit von Fragen zu Geschlecht und Armut zu beschäftigen. Und das haben wir vor allem auch einer AG zu verdanken innerhalb der Armutskonferenz, zu der ich dann gleich noch ein bisschen was sagen werde. Auf jeden Fall wissen wir, Frauen in Österreich haben ein besonders hohes Armutsrisiko. Die Ursachen dafür, kennt ihr bestimmt alle, sind vielfältig, liegen aber vor allem daran, dass die Care- und Sorgearbeit in Österreich sehr ungleich verteilt ist. Wir haben zusätzlich auch noch eine hohe Teilzeitquote, die dem auch geschuldet ist. Okay, jetzt ist es verschwunden. So, genau, also die Gründe für die höhere Armutsgefährdung von Frauen sind vielfältig und wir wissen einfach schon sehr, sehr viel darüber. Wir haben uns auch in den vergangenen Armutskonferenzen immer wieder mit diesen Fragen beschäftigt. Das Wissen darüber, wo die Probleme sind, ist einfach vorhanden. Die Frage ist eher, wie können wir was bewegen und wie kann sich jetzt auch tatsächlich etwas verändern? Wie können wir Druck aufbauen? Und genau mit diesen Fragen werden wir uns beschäftigen, auch im Rahmen des Workshops, der die nächsten zwei Tage auch zu dem Thema dann stattfindet, im Rahmen der Konferenz. Aber die Fragen haben sich eben auch die Frauen in Island im Jahr 1975 schon gestellt. Eben, wie können wir was bewegen? Wie können wir tatsächlich auch unsere Forderungen umsetzen? Genau, und deshalb haben die Frauen im Jahr 1975 eben beschlossen zu streiken in Island. Und darüber hat die US-Regisseurin Pamela Hogan einen Film gedreht, der letztes Jahr zum 50-jährigen Jubiläum des Frauenstreiks in Island rausgekommen ist. Und diesen Film haben wir uns zum Anlass genommen, heute über diese Themen Frauenstreik, Frauenstreiken zu diskutieren, gemeinsam mit einem super tollen Podium, das wir heute auch noch hier haben werden. Vielleicht noch kurz zum Ablauf, bevor wir dann auch schon mit dem Film starten. Wir werden eben gemeinsam den Film schauen. Wir haben danach dann geplant, kurz 10 Minuten Murmelrunden zu machen. Also ihr könnt euch dann mit euren SitznachbarInnen austauschen zu ein paar Impulsfragen, die wir vorbereitet haben. Und danach werden wir schon übergehen zu unserer Podiumsdiskussion mit unseren Gästen. Und danach seid ihr auch alle gerne noch dazu eingeladen, euch noch untereinander auszutauschen und zu vernetzen. Auch dafür ist die Frauenvorkonferenz gedacht, eben auch zum Austausch und zur Vernetzung. Am Ende, bevor ich es vergesse, gibt es auch noch ein Gruppenfoto, also für alle, die wollen. Ich sehe nämlich auch hier schon, wenn ich so in die Runde schaue, ganz viele rote Punkte. Das ist total super. Der rote Dresscode von heute sozusagen, der ist ja auch eine Referenz auf die Rotstrümpfe, die in Island ganz prägend waren für die Frauenbewegung. Also super, wer sich das zum Anlass genommen hat, was Rotes anzuziehen. Wir haben da hinten auch so eine kleine Kiste mit roten Accessoires. Also da kann man sich danach auch gerne noch bedienen und einen Schal oder was Ähnliches dann noch umhängen. Genau, ich glaube, das ist dann fürs Gruppenfoto vor allem ein netter Effekt dann noch am Ende. Genau, und bevor wir weitergehen, wollte ich noch ganz kurz was sagen zur AG Frauen und Armut. Die AG Frauen und Armut ist eigentlich seit der ersten österreichischen Armutskonferenz 1995 durchgängig als Arbeitsgruppe innerhalb der Armutskonferenz aktiv. Sie vernetzt Frauen aus unterschiedlichen sozialen und Frauenorganisationen, dient dem Informationsaustausch, Strategieentwicklung, dem politischen Lobbying, alles eben zur Vermeidung und Bekämpfung von Frauenarmut. Und wir treffen uns regelmäßig in der AG Frauen. Wir planen zahlreiche Aktivitäten, zum Beispiel eben die Frauenvorkonferenz. Es gibt auch jedes zweite Jahr einen Studientag, den wir organisieren. Und da kann man mitmachen bei der AG Frauen und Armut. Ihr seid alle herzlich eingeladen, mal vorbeizuschauen. Unser nächstes Treffen findet am 24. Juni statt, um 14 Uhr im Büro der Armutskonferenz in Wien. Also wer da gerne vorbeischauen möchte und wer sich da beteiligen möchte, kann sich gerne entweder bei mir melden oder bei der Jutta beim Organisationsteam. Also würden wir uns freuen, wenn da jemand mitmachen möchte. Okay, ich glaube, das waren soweit. Ah ja, einen organisatorischen Punkt habe ich noch, und zwar, es ist ein Podcast in Planung, der danach, nach der Armutskonferenz, eine Zusammenschau der Konferenz zeigen soll. Und deshalb gibt es heute eine Audioaufnahme von unserer Vorkonferenz. Nur zur Info für alle. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch alle. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich sage Film ab und... Ich hoffe, ihr könnt die nächsten 70 Minuten gut genießen, und genau, wir sehen uns nachher zur Diskussion wieder. Viel Spaß! Ich darf jetzt gleich unsere Gäste nach vorne bitten, und zwar fange ich gleich mal an mit der Ina Ivansianu. Habe ich den Nachnamen so richtig ausgesprochen? Okay, super. Perfekt. Ina, danke. Ist Autorin, Filmemacherin, Regisseurin des Dokumentarfilms Who Cares? Also österreichische Version sozusagen von in die Richtung dem, was wir jetzt gesehen haben. Dann haben wir Dorothea Kickinger, Bundesfrauensekretärin des ÖGB. Danke fürs Kommen. Dann haben wir die Christine Sallinger von der Plattform Sichtbar werden und der Armutskonferenz. Dann haben wir die Elisabeth Sechser, Publizistin, Unternehmensberaterin, Expertin für Caring Economy. Und last but not least die Maria Vogt, Aktivistin und beim Bündnis Versorgen. ich setze mich da mal zu euch. Es gibt auch ein zweites Mikro hier vorne. Super. Ja, ich glaube, bevor wir anfangen, wollte ich eigentlich noch in die Runde fragen, vielleicht können wir kurz mit Handzeichen sagen, wer von euch hat den Film heute zum ersten Mal gesehen? Okay, also doch sehr viele. Toll. Aber auch einige, für die es vielleicht schon das zweite oder dritte Mal war. Ja, ich beginne vielleicht gleich einmal mit dir, Elisabeth. Der Film zeigt ja wirklich sehr eindrucksvoll, wie zentral Care-Arbeit und die Arbeit von Frauen für das Funktionieren einer Gesellschaft ist. In Island haben sie es ja tatsächlich geschafft, dass, wie schon im Filmtitel auch gesagt, das ganze Land stillgestanden ist. Du auch als Expertin für Caring Economy, du setzt dich schon seit vielen Jahren mit diesen Themen auseinander. Warum spiegelt sich das immer noch so wenig in unseren wirtschaftlichen Strukturen wider, dass diese Care-Arbeit eigentlich gesellschaftlich so wichtig ist und so notwendig ist?
Ja, danke mal für die Einladung. Und ich fand es wieder sehr schön, diesen Film anzuschauen. Der ist immer sehr inspirierend. Ich glaube, die Antwort liegt in deiner Frage. Es liegt an den Wirtschaftsstrukturen. Also wir haben einfach Wirtschaftskonzepte, die Care-Arbeit auslagern und außerhalb von Wirtschaft betrachten. Also es wird entweder als Liebe bezeichnet, also hat gar keinen Arbeitsbegriff. Es wird in den privaten Haushalt oft verlagert. Das heißt, es hat auch keine, also es wird als etwas Privates gesehen, also nicht als einen öffentlichen Auftrag, etwas, ein Kernelement, das Wirtschaft ausmacht und es wird es ist ausgeblendet auch. Also man sieht es halt auch, dass unser Wirtschaftsdenken, also nicht unser Wirtschaftsdenken, aber in dem wir eingebettet sind leider auch und es zeigt sich auch durch die Armutskonferenz, wie wichtig es ist, das in Frage zu stellen, dass auch die Datenlage eine sehr schlechte ist. Also es gibt ganz selten sowas wie Zeitverwendungserhebungen, die auch diese Tätigkeiten überhaupt auf, also quasi aus dem Unsichtbaren rausholt und sichtbar macht. Es gibt Bewertungssysteme, die nicht zulassen, auch den volkswirtschaftlichen Wert von Care auch dementsprechend darzustellen. Also es geht ja sehr oft um mehr Geld, mehr Produktion, mehr Konsumation, was so unsere Wirtschaft antreibt und gar nicht so was, dass Fürsorge, Bildung und Pflege die Kernelemente, die Kerntreiber sein sollten von einer Wirtschaft, die uns allen ein gutes Leben ermöglichen. Also ich glaube, es ist eben vor allem, dass es nicht Teil von Wirtschaft gesehen wird und es ist kalkuliert und es muss ja irgendwer machen und deswegen hat das auch immer etwas zu tun mit Frauenrechten, die dann auch wieder geschwächt werden oder Minderheiten, die einfach hier überhaupt keine Lobby haben. Und ja, da ist einfach die größte Fehlinterpretation von Wirtschaft, die stattfindet und als etwas Normales, aber auch gleichzeitig dauernd betrachtet wird. So mal kurz.
Ja, ja. Vielleicht ganz kurz daran anschließend, weil du ja auch Expertin für Caring Economy bist, kannst du das vielleicht noch anschließend daran ganz kurz erklären, wie der Begriff der Caring Economy hier ansetzt und was das auch bedeutet in Bezug auf Sichtbarmachung zum Beispiel von Care-Arbeit?
Ja, eben genau, also so eine Wirtschaft so zu sehen und so zu gestalten, dass das eben Pflegefürsorge und Bildung die Kernelemente sind, dass es darum geht, das in den Fokus zu holen, dass wir andere Messungsgrößen oder Bewertungsmaßstäbe brauchen, dass daran auch volkswirtschaftlicher Fortschritt erkannt wird und dass es auch darum geht, welche politische Lobby wird hier gestärkt, wie werden Gelder verteilt, in was wird quasi auch investiert. Wir haben ja auch gerade jetzt sehr oft, weil ich ja auch Organisationsentwicklerin bin, kriegt man es gerade wieder die ganze Zeit Hört man sie in den Medien auch oder hören sie ganzen Organisationen auch im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich, dass sie Kosten verursachen. Dabei kümmern sie sich um die dringendsten Probleme, die aufgrund dieses aktuellen Wirtschaftssystems auch verursacht werden. Das heißt, es geht darum, Wirtschaft ganz anders zu setzen. Also es geht um ein anderes Wirtschaftssystem, es geht auch um eine neue Weltordnung, wenn man das so mal ganz klein nennen will. Also es ist noch viel zu tun, aber es geht auch um eine Entschlossenheit und in dem Film, glaube ich, war das ein tragendes Element und deswegen sind wir auch hier, auch zu sagen, wie können wir diese Entschlossenheit etwas zu verbessern für alle, auch wirklich kollektiv und solidarisch aus der Armutskonferenz auch raustragen.
Dazu vielleicht noch, es gibt gerade eine sehr spannende Radio-Interview mit dir auf Ö1, auch noch als Tipp an euch, wo auch nochmal du, finde ich, ganz gut erklärst, wie Caring Economy oder das Konzept auch auf betrieblicher Ebene umgesetzt werden kann. Also große Empfehlung, da reinzuhören. Im Ö1-Player ist es, glaube ich, noch ein bisschen drinnen.
Vielleicht, weil es war heute auch noch mal kurz Thema und das weil das Thema Teilzeit ja auch sehr oft kommt und wir sind ja sozusagen umspült von Fehlannahmen und auch die Medien greifen das die ganze Zeit auf und Frauen arbeiten nicht Teilzeit, also eine durchschnittliche Arbeitszeit, ich habe mir das auch angeschaut, in Österreich mit den Daten, die es gibt, ist 53 Stunden die Woche. Und also das ist über Vollzeit und das meiste davon ist halt, also vieles ist nicht bezahlt und wird halt auch nicht gesehen, aber nur 47% der Gesamtarbeitszeit, die in Österreich geleistet werden, ist Erwerbsarbeitszeit. Also das ist nicht mal die Hälfte. Und das wird aber immer als die Grundlage oder die Wahrheit, als würde es um das gehen in der Arbeit. Und ich glaube, das zeigt gerade die Teilzeitdebatte, zeigt sehr gut, dass hier ein Narrativ die ganze Zeit erzeugt wird, das falsch ist. Also das kann man sich nicht mal einbilden, es ist einfach falsch gesetzt. Und dann werden Frauen in diese unangenehme Lage gebracht, dass sie sich verteidigen müssen und erklären müssen, was sie machen. Und dann heißt sie, aber das macht sie ja gerne. Aber ich meine, es gibt auch viele Erwerbsarbeitsplätze, die man gerne macht. Und da wird da auch nie gesagt, willst du dann auf dein Gehalt verzichten, weil du das gerne machst. Also diese Debatte ist lächerlich und sehr manipulativ. Und ich finde, gerade da zeigt sich es nochmal, also ich mache total gern auch mit aufmerksam auf Fehlannahmen und wir sind dem alle ausgesetzt und ich glaube, deswegen ist auch wichtig, im Dialog und Diskurs zu bleiben, dass wir das aufdecken und uns immer daran erinnern, das stimmt ja gar nicht mit der Teilzeit, zum Beispiel.
Ja, absolut, sehr wichtige Ergänzung. Vielleicht bevor wir weitergehen, würde ich trotzdem gerne noch ein anderes Thema ansprechen, was dich auch betrifft, weil du ja selber auch als pflegende Angehörige bist. Deine Tochter hat ja eine palliative Erkrankung. Könntest du uns da vielleicht noch einen kurzen Einblick geben, was aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen sind bei der Angehörigenpflege? Also ich denke, die Pflege die häusliche Pflege als eine der großen Bereiche, wo es ganz große Missstände auch gibt, im Bereich der Angehörigenpflege. Genau, und vielleicht auch, was sich ändern müsste aus Sicht von Betroffenen, um auch den Alltag zu erleichtern.
Ja, ich glaube, also so ganz persönlich, was für mich am belastendsten ist, ist meine geliebte Tochter so viele Jahre schon durch permanente Krisen zu tragen und mitzuleiden, sage ich teilweise auch, wie jemand, der einem so wichtig ist, die Arschkarte gezogen hat. Und ich glaube, ich darf das sagen, weil ich quasi auch da als Mutter rede, aber die wirklich einfach sehr, sehr, ein sehr belastendes Leben hat. Und gleichzeitig ist es mir gelungen, mit großartigen Menschen auch aus der Pflege ein sehr kooperatives Pflegenetz aufzubauen, weil ich es eigentlich schon seit meine Tochter erkrankt ist, war für mich, dass ich glaube, ich bin vielleicht auch genetisch, ich bin nicht so auf die Welt geburzelt, ich habe diese Hauptrolle nie angenommen, die aber sehr erwartet wird, dass eine pflegende Mutter sich um ihr Kind kümmert. Und für mich ist das immer so ein, ich kümmere mich mit, Und ich sehe das total als öffentlichen Auftrag, die Pflege von Angehörigen gemeinsam aufzustellen. Ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun. Auch da ist die Datenlage grottenschlecht. Und für mich ist es sehr herausfordernd, auch öffentlichen Stellen immer zu vermitteln, dass es darum geht, uns als Ressource zu sehen, uns pflegende Angehörige, die natürlich, wenn alles andere wegfällt und wir die ganze Zeit hören, oh, sie haben Fachkräftemangel und oh Gott, ist Pflegenotstand, also werden wir auch dauernd belastet mit dem. Und das, wenn alles andere wegfällt, das Auffangbecken bleibt immer dieser private Haushalt und es geht mir teilweise so auf die Nerven auch, aber ich bin da, glaube ich, auch sehr zäh. Ich glaube, es braucht kooperative Pflegesysteme, es braucht sowieso Kooperation als eine Grundbereitschaft von öffentlichen Behörden, zusammenzuarbeiten und mit dem Steuergeld, das wir alle einzahlen, gut umzugehen. Ich bin sehr beschäftigt damit, auch die Pflege rechtlich breiter abzusichern. Also ich kriege mit, dass Pflege dermaßen beschnitten wurde. Also das ist dann nicht Pflege, sondern Heimhilfe und das macht die Pflegeassistenz, die Pflegefachassistenz, dann gibt es noch Sozialbetreuer. Es wurde zerschnitten, dieser sehr ganzheitliche Ansatz, das kriege ich bei meiner Tochter mit. Ich bin da sehr zäh und habe auch einige rechtliche Grundlagen wieder abgesichert. Ich glaube, da braucht es viel und das würde uns allen sehr gut tun. Und vielleicht noch abschließend, weil wir uns da gerade auch mit anderen Netzwerken beschäftigen, über ein aus Lateinamerika kommendes Paper, wo 35 Staaten sich dazu vereinigt haben, die nächsten 10 Jahre Caring Economy und Geschlechtergerechtigkeit als quasi auf die politische Agenda zu setzen. Und da versuchen wir gerade, das auch nach Europa zu holen, in den deutschsprachigen Raum zu holen, um einfach abzusichern, man hat das Recht auf Pflege, man hat das Recht auf Zeit für Pflege und man hat auch das Recht, sich um sich selbst zu kümmern oder nicht zu pflegen oder eine andere Rolle, wie zum Beispiel ich auch meine berufstätige Rolle leben kann, dass das sozusagen rechtlich auch wirklich von der Gesellschaft und von der Politik abgesichert und gewollt wird. Ich glaube, das wären große Schritte und die machen wir jetzt, würde ich sagen.
Super, danke dir für den Einblick auch. Also die Pflege raus aus dem Privatbereich, rein in den öffentlichen Bereich. Vielleicht gleich anknüpfend daran eine Frage an dich, Ina. Du arbeitest ja zurzeit an einem Dokumentarfilm oder bist schon fertig oder fast fertig zum Thema Care-Arbeit und da baust du ja auch, glaube ich, stark auf deinen eigenen Erfahrungen auf bei dem Thema. Du bist ja selber, so wie die Elisabeth, auch pflegende Angehörige. Kannst du uns erzählen, worum es in deinem Film geht und wie du da auch auf die Idee gekommen bist, einen Film zu diesem Thema zu machen?
Also bei mir hat das in der Corona-Zeit angefangen, weil ich bin Alleinerzieherin und ich habe dann, als die Schulen zugemacht haben, mir überlegt, ob ich jetzt mit meiner Tochter vor das Bundeskanzleramt gehe oder so und sie dort und ein Schild daneben stelle, so kann mich wer betreuen. Also es war wirklich total schwierig, weil ich war Vollzeit berufstätig und war wirklich und habe auch erlebt in der Corona-Zeit, wie alle meine Freundinnen und Freunde trotzdem, auf einmal haben alle Frauen alles aufgefangen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also auch da, wo es durchaus andere Strukturen gab, hat es einfach nicht funktioniert und es haben immer die Frauen alles aufgefangen. Lang bevor wir noch die Statistiken nachher dann gesehen haben, dass es so war, haben wir es ja doch eh schon gewusst, oder? Also ich, auf jeden Fall in meiner Umgebung war das so. Und dann, meine Mutter hat eben eine Alzheimer-Diagnose bekommen, knapp nach Corona. Und dann sind die Dinge ein bisschen kompliziert geworden bis zu einem Punkt, dass ich mir gedacht habe, also eigentlich arbeite ich jetzt nebenbei Vollzeit. So viel zu dieser ganzen Teilzeitdebatte, weil irgendwie. Und da ich Dokumentarfilmregisseurin bin und das halt naheliegend war, habe ich mich entschieden, einen Film über eben Care-Arbeit zu machen. Und weil ich schon sehr lange mich mit einer, also auch mit vielen aktivistischen Ansätzen beschäftige in dem Bereich, habe ich dann die Silvia Federici getroffen, die vielleicht manchen von euch ein Begriff ist, eine Aktivistin, Denkerin. Sie ist jetzt 83 und sie, ja, hat, wie ich würde mal sagen, ist sehr denkscharf und gleichzeitig auch sehr, Sie hat was, das nennt sie fröhliche Militanz, das sehen wir auch in dem Film, ja, finde ich, als Prinzip hat sie das sehr kultiviert und auf der ganzen Welt sich mit unbezahlter Frauenarbeit beschäftigt, seit sie 20 ist, das macht jetzt 63 Jahre, also habe ich mir gedacht, wenn mir jemand helfen kann, aus meinem Problem rauszufinden, dann schaue ich mal, ob sie mir das irgendwie erklären kann. Und so hat dieser Film begonnen. Mit so einer Suche von mir selber, einer Suche nach Antworten auf die Frage, was soll ich jetzt eigentlich machen? Mit all den Momenten, wo ich eigentlich gar nicht mehr weiter konnte. Wirklich nicht mehr weiter konnte. Ohne ständig irgendwas falsch zu machen, irgendwen unversorgt zu lassen, entweder meine Tochter oder meine Mutter oder die Arbeit oder, also irgendwie dieses Gefühl von, das geht sich alles nicht aus, es geht sich nie aus, bis zu der Erkenntnis, dass es sich natürlich nicht ausgehen kann in dem System, in dem wir halt sind, genau. Ja, und jetzt gibt es da einen Film, den ich, er ist gerade sozusagen fertig geschnitten worden, ich habe jetzt 5 Jahre daran gearbeitet, ja, und er kommt im Frühling spätestens raus, und ich würde mal sagen, er ist recht aktivistisch geworden.
Das klingt sehr vielversprechend.
Der Film heißt Who Cares? Und ich schaue mir auch diesen Film total gern immer wieder an, weil in der Recherche zu dem Film vor 4 Jahren bin ich auf den isländischen Frauenstreik gestoßen natürlich. So mit dieser Frage, was soll ich nur machen? Wie? Ich komme nicht weiter, was soll ich machen? Und dann habe ich genau, da gab es ja diesen Film noch nicht, genau die Bilder am Ende, wo sie singen mit dieser Puppe, die so auf den Schultern sitzt. Das war das allererste Archivmaterial, das ich vor 4 Jahren mir rausgesucht habe und wo ich mir gedacht habe, mit diesem Lied möchte ich meinen Film beginnen. Und ich habe mich dann so gefreut. Mein Film geht ja um Care, es geht ja nicht, also es hat ja ein bisschen einen spezielleren Zugang oder so, aber ich habe mich dann so gefreut, wie der Film rausgekommen ist und das Material von diesem Song, dieses Lied ist für mich persönlich auch sehr wichtig, weil ich finde, ich will, ich kann, ich werde, also das ist ja wohl wirklich ein super 3-Stufen-Modell, auf jeden Fall für mich persönlich. Und deswegen ist das auch in meinem Film geblieben, genau.
Toll, also da sind wir sehr neugierig und freuen uns schon total darauf, wenn der Film dann auch zu sehen ist. Anschließend daran vielleicht noch die Frage, ich meine, wir haben es jetzt alle, glaube ich, im Raum gespürt, was es auch auf der emotionalen Ebene mit einem macht, so einen Film zu schauen, wo so starke Solidarität auch gelebt wird. Was würdest du denn sagen, welche Potenziale haben denn Medien, Filme, auch so visuelle Erzählformen für den Kampf oder beim Kampf um mehr, für mehr Geschlechtergerechtigkeit?
Ich glaube, dass sie ein sehr großes Potenzial haben. Also ich weiß nicht, dieser Film hat unglaubliche Zuschauerinnenzahlen in Österreich gemacht, was für einen Dokumentarfilm wirklich nicht selbstverständlich ist in Österreich, was jetzt die Kino, wir kennen die Kinozahlen, das sind wirklich hoch. Ich glaube, dass man, wenn man das einbettet in einen Kontext, dass man damit extrem viel erreichen kann. Das ist mein Gefühl. Ich glaube, dass politische Filme, gesellschaftspolitische Filme, dass wir die brauchen. Und ich muss sagen, es ist auch, also für mich war ja ein persönlicher Ausgangspunkt meine eigene Verzweiflung, gell? Also weil ich einfach nicht mehr weiter gewusst habe. Und irgendwie finde ich, wenn man aus der eigenen Verzweiflung quasi, wie soll ich sagen, hätte ich nicht diesen Film gemacht, würde ich, also jetzt auch für mich selber, es ist ja auch ein persönlicher Weg, den man da geht, wäre auch sehr viel anderes nicht passiert. Also ich glaube, dass es ist die eine Sache, dass dann jemand anderer den Film sieht, das ist nochmal eine andere Sache, was da alles im Umfeld von so einem Film passiert. Es ist nicht nur das Endprodukt, will ich damit sagen.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne die nächste Frage an dich stellen, Dorothea. Ich finde es total toll, dass wir dich als Gewerkschafterin heute auch am Podium mit dabei haben. Im Film wurde das ja auch betont, was für eine wichtige Rolle die Gewerkschaften dann im Endeffekt auch gespielt haben bei der Mobilisierung und bei dem wirklich Großwerden von diesem Streik. Was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung als Gewerkschafterin? Wäre so ein Generalstreik mit 90% Beteiligung in Österreich auch möglich? Was denkst du?
Meine persönliche Meinung ist, dass eine große Frauenbewegung sehr wohl möglich ist. Es braucht nur ein paar bestimmte Zahlen dafür. Also ich glaube, dass man 90% halt auch betrachten muss, dass Island, wir haben gerade nachgeschaut, weil es uns interessiert hat, knapp 390.000 Bewohnerinnen hat. Also das ist, die Bevölkerung ist ein bisschen anders als in Österreich, aber ich glaube, es braucht eine große Zahl an Frauen, die solidarisch gemeinsam für Gleichstellung stehen. Ich glaube, da haben wir ganz viele Frauen, die das verstehen und die das gerne unterstützen wollen. Und ich glaube, dass das nicht nur Frauen sind, ich glaube, dass das auch Männer sind und Personen, die sich divers verstehen, also alle mitgemeint. Ich glaube, da haben wir eine ganz, ganz große, breite Menge an Menschen, die sich da angesprochen fühlen. Und ich bin ja bei der Gewerkschaftsjugend, seitdem ich 18 bin, schon ganz viele Sachen gemacht. Ich bin vor der Polizei weggerannt, ich habe auf Boden gemalt, wir haben Kühe vor der Wirtschaftskammer abgestellt mit dem Slogan, das passt auf keine Kuhhaut. Wir haben mit einem Truck Mattersburg und Eisenstadt lahmgelegt. Also wir haben sehr viele Sachen gemacht. Ich bin auch damals, was mich damals sehr traurig gemacht hat, wie es um die Sozialversicherung gegangen ist, wie die umgefärbt worden ist und der Arbeitgeberseite geschenkt worden ist und wo die Gewerkschaften gesagt haben, da müssen wir doch auf die Straße gehen, mit sehr wenig Leuten auf der Straße gestanden. Da war ich eigentlich entsetzt, weil ich so nicht verstanden habe, da geht's doch um so viel. Und da wurde etwas versprochen, das nie gehalten wurde und es waren eigentlich total wenige Menschen da. Und ich habe nicht verstanden, warum dieses wichtige Sozialsystem nicht verteidigt wird von den Leuten. Und wir sehen die Ergebnisse jetzt, die katastrophale Situation und dass wir jetzt alle einbeißen müssen, weil damals nicht genug Leute da waren, die gesagt haben, mit uns nicht. Das ist die Kasse der Arbeitnehmerinnen und nicht der Arbeitgeber. Ich war auch damals dabei, wie wir 2018 gegen die Arbeitszeitverlängerung gestärkt haben. Das war eines der größten Bewegungen, da waren über 100.000 Leute knapp. Es gibt verschiedene Berechnungen, die einen sagen so, die anderen so. Ich bleibe bei den ÖGB-Zahlen. Das waren über 100.000 und das spürt man einfach, wenn man bei so einer großen Runde mitgeht, was sich da alles bewegt. Und wenn man das einmal gespürt hat, dann möchte man das unbedingt wieder spüren, weil das einfach ein unfassbares Gefühl ist, so viel Solidarität zu spüren. Und jetzt wird die schwierige Frage sein, wie schaffen wir das in Österreich? Und ich finde, eins ist wichtig und in der Szene habe ich mich schon ein bisschen wahrscheinlich unbeliebt gemacht, weil ich immer sage, ja, wir müssen halt darauf schauen, dass wir, Sie haben es damals ja auch nicht direkt Streik genannt, sondern den Frauenruhetag und wie wir uns da gut positionieren können, damit halt irgendwie keine Missverständnisse entstehen, damit Frauen eben nicht, also das ist die rechtliche Auslegung eine schwierige. Und dieser Frage müssen wir uns noch stellen, da müssen wir uns doch überlegen, wie können wir da, was können wir da tun, damit das sich verändert oder damit wir dorthin kommen, wo wir gerne hinkommen möchten. Und für uns ist es schon wichtig, dass wir alle mitnehmen können. Und wir sehen halt leider auch in unseren Runden, weil wir sind ja sehr, sehr bunt und divers aufgestellt durch 7 Fachgewerkschaften, durch eine 98-prozentige KV-Abdeckung, dass es sehr viele Ansichten zur Welt gibt. Ja, also wenn ich da auf einem Jugendsporttag bin und dann sind ganz viele Berufsschülerinnen und Berufsschüler, da hört man schon Meinungen von bis. Und ich denke mir, es ist wichtig, wie schaffen wir eine Erzählung? Und ich glaube, das hat der Film auch so gut gezeigt, dass wir viele mitnehmen können. Also was ist dieses große eine Anliegen, wo wir uns alle dahinter zusammenstellen können? Und das wird wahrscheinlich sehr einfach oder sehr breit sein. Aber es wird etwas sein, wo dann alle sagen, ja, das ist etwas, für das stehe ich auf. Ja? Und das, für das mache ich mich jetzt mal stark. Und ich glaube, diesen Moment, da sind wir ja in vielen Arbeitsgruppen und vielen, vielen tollen Frauen, wo ich unfassbar begeistert sind, was da für Arbeit und was für Courage und auch Motiviertheit gezeigt wird dahinter. Und ich glaube, es gibt die Chance, das auf die Füße zu stellen. Ja, ich würde jetzt nicht bei 90% gleich ansetzen, aber weil ich da halt ein bisschen auch realistisch bin, leider. Aber aufgrund der Erfahrung, also nicht leider, weil ich habe ja die Erfahrung machen dürfen, aber ich glaube, wir können sehr, 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 sehr viele Menschen bewegen. Das wird das Ziel sein.
Ja, wie du schon angesprochen hast, geht es da ja auch vor allem um das, darum, ein Narrativ zu finden, eben hinter dem sich möglichst viele Leute auch versammeln können. Abgesehen davon, dass es wichtig ist, dass dann möglichst viele streiken oder möglichst viele protestieren, vielleicht kannst du uns noch kurz deine Einschätzung sagen, findest du oder wo siehst du denn generell die Potenziale von einem Streik in Bezug auf das Thema Sorgearbeit? Also ist deiner Meinung nach oder könnte ein Streik ein effektives Mittel sein, um auch in Österreich hier tatsächlich etwas zu bewirken?
Also wenn es um die Sorgearbeit geht, dann wurde hier schon ein bisschen so angesprochen, dass bei der bezahlten Sorgearbeit ja sehr viele Kollegen und Kolleginnen sich sehr verantwortlich fühlen für die Personen, die sie zu versorgen haben, weil das ja auch eine Arbeit ist. Wir reden ja auch immer von Pflege und nicht von Betreuung, weil das ja eine erlernte Arbeit ist und das ist Erwerbsarbeit. Ja. Und wir wissen, dass es für diese Gruppen besonders schwer ist, in den Arbeitskampf zu gehen, wenn es um eben diesen KV-Arbeitskampf geht, also wo man einen konkreten Arbeitgeber hat, dem man Forderungen stellt, die er auch erfüllen kann, ja, und dann setzt man als Gewerkschaft bestimmte Maßnahmen, um hier Druck aufzubauen. Das wäre dieser Arbeitsstreik, wie wir in Österreich Streik verstehen. Jeder kann streiken, wir haben eine Grundfreiheit für Streik, aber das, was unser Gesetz so zurzeit in der Auslegung ist, ist das der Streik. Bei der Sorgearbeit, wenn wir von der unbezahlten Care-Arbeiterin, von dem die Frauen halt den größten Teil machen, dort müsste man, glaube ich, da ansetzen. Ich habe diese Idee immer toll gefunden, die Kinder einfach bei den Vätern abzusetzen. Also ich finde, das ist etwas, da muss man, glaube ich, kreativ werden. Also ich glaube, da muss man schauen, wie holt man diese Frauen ab. Und ich möchte noch einen Aspekt in diese Art von Mobilisierung hineinbringen. Wir haben eine Kollegin mitgebracht, Elisabeth Kerndl, die betreut bei uns das Projekt gegen häusliche Gewalt am Arbeitsplatz. Wir versuchen gerade sozusagen ein Work-Package für Betriebsratskörperschaften zu erstellen, wie man dann noch sensibler, also auf diese Frage auch eingehen kann am Arbeitsort. Und ich glaube, man muss halt hier auch Frauen, die vielleicht Sorgearbeit leisten und sich nicht trauen, das auch offiziell zu zeigen, in einer Welt, wo halt eben diese Gewalt einfach unfassbare Ausmaße annimmt, wie man auch die mitnehmen kann und denen die Möglichkeit gibt, hier solidarisch zu sein, ja, und ihren Wunsch auch zu zeigen. Ja, diese roten Strümpfe waren hier ein Teil. Also ich glaube, man muss jetzt wirklich in die Arbeit gehen und sagen, wie kann man diese Frauen mitnehmen? Und wir können es nennen, wie wir es wollen. Ich finde halt, in Österreich ist ein bisschen mit der, was die Isländerinnen auch für ein Problem gehabt haben, die haben es dann halt auch eher den freien Tag genannt, nicht unbedingt Streik, weil die haben nämlich auch das ähnliche arbeitsrechtliche Problem gehabt im Übrigen. Also ich glaube, das würde immer halt, aber ich glaube, es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, es geht darum, hier für einen Tag diese Unmengen an Arbeit, die Frauen leisten, die nicht bezahlt wird, ja, einfach nach vorne zu kehren. Also ich glaube, das ist, und da braucht man die gute Denkarbeit von allen starken Frauen. Von mir aus können Männer ja auch gute Ideen haben. Aber da brauchen wir, glaube ich, gute Ideen, wie wir das noch gut zeigen können, wie wir das aufzeigen können und wie wir das in den Mittelpunkt stellen, dass das greifbar wird. Wir haben ja so viele schreckliche Erzählungen. Und wir haben auch in unserer kleinen Gruppe, das war auch total spannend, da vorne diskutiert, was heißt das eigentlich für im Faden verloren, weil die Diskussion, das war wirklich nämlich spannend. Ich habe es gleich wieder. gut, anderer Fall, mir fällt es nachher nochmal ein, aber es war so, weil es eben auch darum gegangen ist, wie man zeigt, wie viel eigentlich gearbeitet wird, was nicht gesehen wird. Und jetzt finde ich wieder den roten Faden. Das war nämlich das Ding, Facebook und all diese Dinge, die haben sie ja damals nicht gehabt. Und die haben halt Briefe geschrieben, haben sich angerufen, haben sich zusammengerufen. Und zurzeit sind halt auf Social Media unfassbar viele Fake News unterwegs. Wir haben diese ganze Trade-Vibes-Bewegung. Wir haben so viele Sachen, die beeinflussen und die irgendwie Tatsachen mit Meinungen und Lügen zusammenbringen. Und ich glaube, da müssen wir uns auch noch überlegen, wie schaffen wir auch in dieser Seite die Moment. Weil wenn wir überlegen, ganz, ganz viele junge Menschen lesen nicht einmal eine Zeitung oder schauen nicht fern. Also so wie die den Radiosender gekapert haben, müssten wir wahrscheinlich hunderte, tausend Euro in ein Facebook-Posting schalten, damit der sozusagen über alles drüber fährt und dann dort eine. Also wir haben Strukturen, die machen uns das noch schwerer. Ja. Und dann gibt es diese Choice-Feministinnen, die sozusagen auch so tun, als wäre jede Entscheidung feministisch und hinterfragen das auch nicht und erhalten dabei patriarchale Systeme. Also das ist alles nicht so einfach, hier mit unseren Forderungen auch in den Vordergrund zu bekommen. Also das ist für mich etwas, das treibt uns. Also es ist nicht so, dass die Gewerkschaftsführung da sitzt und sagt, das machen wir so. Nein, wir müssen uns das genauso überlegen, wie kommen wir zu diesen Leuten, weil das ist eigentlich gar nicht so einfach.
Absolut, absolut. Ich möchte es nur an der Stelle auch gleich dazu sagen, weil es gerade so gut passt. Das ist jetzt vielleicht auch für unser Publikum hier, sind jetzt eigentlich gar keine hypothetischen Fragen, die wir jetzt hier besprechen, sondern sehr konkrete Fragen, die auch einige, die hier am Podium sitzen, jetzt gerade sehr beschäftigen. Es ist nämlich gerade die Planung eines österreichweiten großen Frauenstreikens in vollem Gange, das am 3. Mai 2027 stattfinden wird. Das kann man sich gleich ganz dick und fett im Kalender eintragen. 3. Mai 2027 Frauenstreiken. Und ja, wir haben jetzt noch mehr als ein Jahr Zeit, das zu bewältigen, was du jetzt auch schon super gut umrissen hast, eben diese Mobilisierung, dieses wirklich Leute auch emotional mitnehmen. Genau, also das wird total interessant jetzt noch werden, wie diese 12 Monate bis dahin jetzt noch möglichst gut genutzt werden können.
Darf ich noch eine einzige Sache, weil ein bisschen früher noch haben wir nämlich gerade die Umsetzung der Lohntransparenzrichtlinie, wo es um Erwerbsarbeit geht und wir sind da die drittschlechtesten in ganz Europa mit der bezahlten Arbeit und da gibt es halt ganz viele und ich muss das halt leider so ausformulieren, weil es tatsächlich so ist, die man in den Zeitungen liest, dass das sehr viel Bürokratie ist. Also es ist die Arbeitgeberseite, es ist die große Industrie, die alle möglichen Sachen auf EU-Ebene auch sehr stark vorantreiben, hier sozusagen diese EU-Richtlinie zu kippen. Und wir machen uns da große Sorgen. Und da ist leider Österreich mit den Arbeitgebervertretungen auch nicht anders. Und deshalb, wenn ihr die Möglichkeit habt, hier sozusagen dagegen zu steuern, das ist eine sehr wichtige Richtlinie, die für wirklich viele Veränderungen sorgen würde. Und ich weiß, dass das sozusagen nicht an Ministerium hängt, dass das nicht fertig ist. Also das ist wirklich etwas, das wichtig wäre. Und wenn ihr da Möglichkeiten habt, ihr könnt es bei uns unterschreiben, aufstehen hat Unterschriftenlisten, Kontrast hat Unterschriftlisten, egal wo, unterschreibt es einfach oder setzt sein Zeichen, weil diese Lohntransparenzrichtlinie wäre wirklich ein großer Wurf für Gleichstellung. Ja.
Danke, das wird eine voll wichtig, weil da es ja auch ein absolut relevantes Thema ist. Christine, du kannst gleich das Mikro übernehmen. Genau, ich wollte dich jetzt gerne noch mit reinholen in die Diskussion. Du bist ja seit vielen Jahren in der Armutskonferenz und auch bei der Plattform Sichtbarwerden. Für alle, die es nicht kennen, die Plattform Sichtbarwerden ist ein Zusammenschluss von Menschen in Österreich, die armutsbetroffen sind oder Armutserfahrungen haben. Die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit führt natürlich auch zu einer höheren Armutsgefährdung von Frauen. Das haben wir heute schon gesehen. Das äußert sich dann vor allem auch in Altersarmut. Christine, du bist selber betroffen von Altersarmut. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg kurz nochmal erzählen, was das konkret für dich bedeutet in deinem Lebensalltag?
Ja, also wenn ich über meinen Alltag sprechen soll, dann kann ich nur sagen, dass ich halt ein Einkommen habe von rund 1200 Euro, dass meine Miete 800 Euro sind, dass mir 400 übrig bleiben, davon sind 200 Euro Fixkosten, bleiben mir 200 Euro im Monat übrig, das sind 50 Euro in der Woche, schlicht und einfach, Milchmädchenrechnung. Und da schließt sich natürlich an, was man mit den 50 Euro macht. Wenn man da was essen will, geht man in den Sozialmarkt. Daraus resultiert, dass man halt eine Ernährung hat, die nicht dem entspricht, was man eigentlich wüsste, was sie sein sollte. Regional, saisonal, bio und frisch und ich weiß nicht was. Also im Sozialmarkt ist das Gemüse halt gefeit und das Obst ist auch angefault und die Milchprodukte sind sehr alt, dass ich davon alle Zustände kriege, die kann ich nicht essen und das größte Angebot sind Getränke. Was brauche ich? Getränke. In Wien drehe ich das Wasser auf und trinke Wasser. Und dann gibt es auch sehr viel Brot im Sozialmarkt, ist auch nicht gerade das Gesündeste. Früher habe ich mir mein Brot selbst gebacken, auch das Getreide selbst geschrotet und so weiter. Das kann ich aber nicht mehr, ist zu teuer. Die Produkte sind zu teuer, der Strom ist zu teuer, um das zu backen. Ich habe mich natürlich euch zu Ehren heute geduscht, aber ich kann mich nicht so oft duschen, also eigentlich sehr selten duschen, ist natürlich nicht sehr gesund. Vor allem dann nicht, wenn man inkontinent ist, so wie ich, dann, ja, und das geht weiter und weiter. Und was das Jammertal ist nicht das meine. Ich könnte, wenn ich über Altersarmut rede, eigentlich die ganze Zeit jammern, aber das mag ich nicht. Das bringt nichts. Das bringt mich nicht weiter und das bringt uns nicht weiter. Und deswegen sage ich, wo kommt die Altersarmut her? Die Altersarmut kommt von da, wo man vorher schon arm war, ohne alt zu sein. Sehr häufig aus dem Care-Bereich. Ja. Also bei mir zum Beispiel, ich musste meine Kinder sehr lang als Alleinerzieherin betreuen, hatte nicht die Möglichkeit, sie irgendwo fremd betreut hinzugeben. Das ist nicht gegangen. In der Familie keine Unterstützung, nichts. Nichts, alleinerziehend, wirklich, unterstrichen, allein. Und dann habe ich auch noch meine kranke Mutter und ihre kranke Schwester dazu gekriegt, habe daneben gearbeitet, Teilzeit, und habe es letzten Endes aufgeben müssen, weil ich bin super krank geworden davon, weil es einfach es ist zu viel, du bockst es nicht mehr. Und mein Körper hat gesagt, leck mich, so auf Deutsch gesagt. Ja. Du kannst mich gern haben, ich sage dir den Dienst auf. Entweder du hörst jetzt auf damit oder du stirbst. Ich bin dann im Krankenhaus gelegen und es musste auch ohne mich weitergehen. Leider hat es meine Mutter das Leben gekostet. Aber was sollte ich machen? Das war halt so. Aber das sind die Ursachen davon. Ich habe eine gute Bildung. Ich habe Matura, ich habe studiert, ich war Beamtin, ich war Unternehmerin, erfolgreiche Unternehmerin. Was mich runtergerissen hat, war die nicht funktionierende Partnerschaft. Der Partner, den man nicht verwenden konnte, auch nicht zum Aufpassen auf die Kinder. Und und dann ist es nur zack, runtergegangen. Ich musste putzen gehen, ich habe schwarz gearbeitet, alles nur, um zu überleben. Einfach nur überleben, damit ich genug zum Essen für meine Kinder habe. Und das sind die Ursachen von der Altersarmut. Nicht nur, aber auch. Es gibt viele andere, die arbeiten im Niedriglohnbereich. Und weil wir auch über Care-Arbeit so viel reden, die sogenannten systemrelevanten Berufe, das ist ja auch sowas, was in die Gewerkschaftsarbeit reinfällt, in der Corona-Zeit, was haben wir gemacht? Geklatscht haben wir, anstatt dass wir die Löhne erhöht hätten. Verdammt. Und wen trifft's? Meistens Frauen. Oder ich traue mich sagen, fast immer Frauen. Armut ist vorwiegend weiblich. Altersarmut ist zu zwei Dritteln weiblich. Fragt euch warum.
Danke, Christina. Es verdient einen Applaus. Ich würde dich angesichts der fortgeschrittenen Zeit jetzt ganz kurz noch um eine kurze Antwort bitten auf die Frage, wo siehst du denn für armutsbetroffene Frauen eigentlich Hürden, sich auch am politischen Protest zu beteiligen? Und wie könnte man vielleicht diese Hürden abbauen?
Naja, für mich sehe ich keine Hürde mehr. Ich kenne keinen Genierer. Aber junge Frauen haben natürlich als Hürde die Betreuung ihrer Kinder im Allgemeinen. Das ist ein Zeitmangel. Und was dazu kommt, das ist, dass sie Existenzsorgen haben, dass sie kämpfen müssen ums Überleben und dass sie einfach keine Power mehr haben dafür, weil sie sind am Ende, sie sind streichfähig. Das ist es. Es fehlt ihnen die Kraft, es fehlt ihnen die Zeit. Wo willst du ihnen die geben? Es ist einfach ein Systemversagen. Es ist ein Fehler im System, ein Fehler in den Strukturen drinnen. Es müsste das, was wir Frauen hier alle leisten, anders bewertet werden. So, kurz genug.
Danke. Danke. Maria, ich wollte dich jetzt gerne noch fragen, du bist Biobäuerin und du bist als Biobäuerin beim Bündnis Versorgen aktiv. Versorgen setzt sich für ein an care-orientiertes Wirtschaften ein und auch für eine geschlechtergerechte Budget- und Finanzpolitik. Kannst du uns noch einen kurzen Einblick geben, wie dein Engagement bei Versorgen konkret aussieht und wie du die Perspektive der Landwirtschaft da auch mit reinbringst? Und vielleicht gleich die Nachfrage, die ich dir stellen wollte, vielleicht kannst du die gleich mitnehmen. Und zwar, was bräuchte es denn, um Frauen, die im ländlichen Raum leben, auch mit reinzuholen zum Protest und ihnen das zu ermöglichen, auch am Streik teilzunehmen, sodass das nicht nur ein urbanes Phänomen ist, sondern auch so, wie sie es in Island geschafft haben, dass dann Streik auch oder Protest auch in den Dörfern möglich war. Genau.
Gut, danke. Ja, ich versuche mich kurz zu halten, weil es schon spät ist. Genau. Ich bin Biobäuerin und ich bin Biobäuerin geworden mit der Österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung Via Campesina und das hat in mir sehr viel bewegt, weil wir eine feministische, emanzipatorische Bildungsarbeit haben. Das heißt, da geht es vom Grund auf schon einmal darum, dass wir Bäuerinnen, die da dabei sind in diesem Arbeitskreis, einfach unsere Situation anschauen und andere Visionen entwickeln, wo wir hinwollen. Also nicht jetzt nur jammern, oder nur alles anschimpfen und sich als Opfer fühlen, sondern eben darum zu schauen und zu kämpfen, dass es anders wird. Ich möchte auch noch einen kleinen, was ihr alle gesprochen habt von der Arbeitszeit und von der Care-Arbeitszeit. Wir haben vor 30 Jahren ein Blatt gekriegt, wo es darum gegangen ist, dass wir ausfüllen, am Hof, wer welche Arbeit macht. Also landwirtschaftliche Arbeit und das andere war quasi die Care-Arbeit. Damals nicht so genannt. Und dann haben wir Frauen fleißig ausgeführt, sind damit zur Gemeinde gegangen und die haben gesagt, nein, also das geht gar nicht. Wie habt ihr das ausgeführt? Ihr schreibt hin 100% Landwirtschaft und dann schreibt es auch noch 100%. Das geht ja nicht, ne? Das System hat es nicht genommen, ja. Und man bedenke, die Gedanken dahinter, das ist so schlimm, ja. Also, dass vor 30 Jahren noch niemand, ja, da waren wir bei 50 Jahren, noch niemand begriffen hat, dass jede Frau eigentlich, ja, die einen Beruf hat, das habt ihr jetzt alle auch gesagt, gell, einen Beruf hat und dann natürlich noch die Care-Arbeit macht und dass das 100% kann und vielleicht, wenn sie 50% nur Care-Arbeit macht, sind es auch 150 und dann kann sie eh schon froh sein. Nicht? Und ich denke mir, da haben wir dann eine Pressekonferenz gemacht mit der Eva Rossmann und dann haben sie es geändert. Also das war ein kleiner Erfolg, aber man muss bei so vielen Dingen aufpassen. Ich bin zu Versorgen gekommen, weil diese Care-Arbeit bei uns auf den Höfen einfach total übergeht von der Produktionsarbeit zur Reproduktionsarbeit und zur Sorgearbeit. Also bei uns ist das immer fließend. Wo ist die Erwerbsarbeit, wo ist das Ende der Erwerbsarbeit und wo fängt schon die Sorge an oder die Fürsorge für etwas, für Menschen, für Tiere? Und der eine Aspekt, der mir sehr wichtig ist, besonders als Biobäuerin, ist natürlich auch die Sorge um die Mitwelt, das heißt um den Boden, ums Wasser, ums Klima, ums Saatgut und um uns Menschen, die alle miteinander zu tun haben. Weil wenn wir auf das nicht schauen, dann brauchen wir uns über sonst Care-Arbeit auch keine Sorge mehr machen und nicht mehr Gedanken machen, sag nur Klima. Das ist für mich ganz ein wichtiger Aspekt und Versorgen. Bei Versorgen sind wir immer Bündnis. Ich arbeite gerne mit anderen gemeinsam, mit interessanten Menschen. Wir sind sehr spannende Frauen, finde ich. Und bei uns geht es eben auch darum, dass wir haben so eine Broschüre rausgebracht, wo ich gesagt habe, wir haben einen Plan. Also es geht nicht nur darum zu sagen, oh, nein, es ist so schrecklich, sondern es gibt Alternativen. Es gibt bereits Ideen. Wir haben ja in unserer Murmelrunde jetzt schon darüber gesprochen, dass natürlich schon Erfolge waren. Also wenn es keine Gewerkschaft gegeben hätte, dann steht man ganz woanders. Ja? Und ich bin ganz deiner Meinung, Dorothea, dass das wirklich nur diese wichtige Frage ist, wie wir das zusammenfassen, damit wir eben auch die Frauen am Land mitnehmen können. Weil es kann nicht sein, dass nur ein urbanes Thema einfach gepostet wird oder besprochen wird. Und da geht es wirklich auch um die Sprache, weil so wie wir da diskutieren, wird es am Land schwierig, sage ich einmal. Ja, wenn ich an Nachbarinnen denke oder an diese einfachen Frauen, die im Film vorkommen sind, da wird es ganz schwierig. Ich glaube, wir müssen eben wirklich eine Sprache und eine Intention finden, um die Frauen abzuholen, wo sie stehen. Wir haben vor einer Woche haben wir eben das erste Treffen gehabt von Streiken, Frauenstreiken, Sternchenstreiken. Und da war so das Thema, wir müssen so ein bisschen so diese Saga auch in den Frauen vorschlagen. Ich bin keine Feministin, aber an dem Tag mache ich schon mit. Ja? Also so, du musst nicht unbedingt ideologisch mit allem beieinander und mit allen Ideen konform gehen. Die sind vielleicht ganz weit weg von deiner Lebensrealität oder in der Vorstellung. Aber doch, an dem Tag mache ich mit. Also da, das, glaube ich, wird unsere große Aufgabe sein in dem Jahr, dass wir dorthin kommen und was mir total gut beim Film gefallen hat, und ich bin ja auch Kabarettistin in einer Bäuerinnengruppe, was so wichtig ist, dass man den Humor hat. Und ich habe das so herrlich gefunden. Die Frauen haben sich nach 50 Jahren so gefreut und so angehaut über ihre Dinge, die sie gemacht haben, wie sie agiert haben, wie es gelingt haben, welche Ideen und wie spontan sie manchmal wirklich eine Position bezogen haben und eine Idee gehabt haben. Also ich denke mir, das wünsche ich uns alle, dass wir auch in dieser Situation dann so kreativ und so humorvoll sind. Ja, also ich würde mich total freuen, wenn wir in anderthalb Jahren dann auch nochmal zusammensitzen und dann uns alle viel lachen, genau.
Super, ja. Eigentlich hätten wir jetzt noch Fragen aus dem Publikum eingeplant. Wir müssten aber ziemlich pünktlich aufhören. Geht vielleicht noch eine Fragerunde? 10 Minuten, okay. Also 10 Minuten haben wir jetzt noch Zeit für Fragen von euch. Da hinten ist schon eine Hand, da ist auch eine Hand. Kann vielleicht nehmen wir das Mikro, genau. Dankeschön.
Ja, hallo, Angie Weikmann. Ich wollte fragen, nochmal doch an die Dorothea gerichtet. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum man nicht andenken kann, es gäbe sicher viele Forderungen, wie du gesagt hast, an ArbeitgeberInnen, die frauenspezifisch sind oder die sich mit diesen Zielen decken, die man an so einem Tag auch in der klassischen Streikform stellen könnte. Und wir hatten, wenn ich jetzt an Wien denke, ich komme aus Wien, was weiß ich, da gibt es die FreizeitpädagogInnen von Mitbetriebsrat BIM, die sehr, sehr erfahren sind im, im Aufstellen von einem, einer Betriebsversammlung. Oder es gab dann, das war auch eine ziemliche Revolution, dass die Kindergärten von privaten Trägern und städtischen Trägern auch einmal gemeinsam auf die Straße gegangen sind. Da denke ich mir, warum kann man das nicht trotzdem andenken für einen 3. Mai 2027? Das wäre ein Riesenzeichen. Und da würde ich mir wünschen, vom ÖGB in diese Richtung Beratung anzubieten. Was wären Möglichkeiten? Was können wir tun, dass durchaus auch, wahrscheinlich nicht von 90% der weiblichen Arbeitnehmerinnen, aber dass durchaus auch Arbeit tatsächlich niedergelegt wird im tatsächlichen Streiksinn? Das werden nicht ganz, ganz viele Betriebe sein, aber es könnten doch einige sein.
Also ich glaube nicht, dass es prinzipiell darum geht, ob man das andenken kann oder nicht. Ich glaube, das kann man sicher andenken und man kann sich überlegen, was man alles für Maßnahmen setzt. Ich muss aber dazu sagen, dass mir in dieser ganzen Diskussion, ich stelle mich auch immer gern diesen Fragen und das bin ich auch hier und ich bin auch in der Streikgruppe, weil ich glaube, dass wir da wirklich gut zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Leute ins Boot holen. Also ich glaube, wir brauchen noch Vertreterinnen der Wirtschaftskammer, ich glaube, wir brauchen noch Vertreterinnen der industriellen Vereinigung. Ja, und genau das Lachen ist ja das Lustige, denn das, was da zusammen war, wo zum Beispiel die Theaterleiterin gesagt hat, wir gehen gemeinsam, ja, oder dass wir, also natürlich kann man, also Arbeitskampf beginnt von unten und wir werden unseren Beitrag dazu leisten. Nichtsdestotrotz geht's hier, und das hast du auch vorher gesagt, um einen gesellschaftlichen, und deshalb sage ich Solidarität. Deshalb braucht's ein Thema, und das hatten die auch, weil die einfach genug hatten vor 75 Jahren, dass Frauen in so vielen Bereichen schlechter gestellt werden. Ich könnte jetzt sagen, da gehen wir doch alle für eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich auf die Straße. Davon profitieren hauptsächlich Frauen sofort. Das ist eine Reallohnerhöhung. Die Pensionen werden mehr. Das wäre doch eine super Forderung, wo wir alle dahinter stehen könnten. Das wird wieder schwierig, weil da wird die Wirtschaft sagen, das können wir uns nicht leisten. Das erzählen wir sogar Arbeitnehmerinnen, dass sich die Wirtschaft das nicht leisten kann. Also das sind schon Punkte, wo wir uns auch selber manchmal fragen müssen, wie, also ich führe ja diese Gespräche. Ich sitze ja nicht in meinem Büro, sondern ich bin ganz viel draußen, ganz viel bei den Leuten, weil ich immer hören will, was denken die Menschen? Weil das ist wichtig dafür, dass man dann entscheidet. Ich hoffe, wir werden diese Lösungen finden. Ich hoffe, wir werden auch also wir haben mehrere Maßnahmen. Das muss passen. Es muss branchenspezifisch passen. Und zum Beispiel, was Sie angesprochen haben, ganz kurz beantwortet. Entschuldige. Es ist so schwierig, dass kurz zu, ja, es sind viele Fragen. Also, das war zum Beispiel eine Vorbereitung von 2,5 Jahren. Diese gemeinsame Auftritt oder wenn nicht 5. Also das ist nicht von einem Tag auf den anderen gegangen, sondern es hat sehr viel Vorbereitungszeit gebraucht.
Ja. Ach so. Ja. Dankeschön. Ja, da hinten ist noch eine Frage. Nehmen wir die gleich.
Genau. Also Ich möchte kurz zwei Dinge sagen, und zwar erstens eine Anmerkung, zweitens ein Gedanken, der jetzt daran anschließt, was Sie gerade gesagt haben. Erstens, man muss Filmproduktion immer als Gesamtkunstwerk denken, und neben Filmregie und Schnitt unter anderem ist Musik mit dabei. Am Abspann, den man leider abgewürgt hat, kam Björk. Björk hat eine Mutter, die war selber Feministin. Björk selber ist innovativ und Aktivistin, weil sie hat ein eigenes Plattenlabel, hat praktisch ihre Benachteiligung als Frau, als Künstlerin, als Tonkünstlerin und Darstellerin etc. überwinden müssen. Also das hätte man praktisch A, mit abspielen müssen und B, einfach mitdenken müssen. Also das Film wirklich auch mit Abspann zu lesen ist. Jetzt der Gedanke. Also ich würde tatsächlich anmerken, dass wir heute in einem anderen Zusammenhang stehen als 1975. Weil die Frauen haben heute schon, es ist vieles, Entschuldigung, scheiße, aber sie haben trotzdem auch sau vieles erreicht und können sau stolz auf sich sein, was der Film sehr eindrucksvoll gezeigt hat. Das heißt, man müsste heute praktisch, oder man muss heute, nicht im Konjunktiv, man muss heute Protest ein bisschen anders denken. Und da würde ich tatsächlich, man sieht es an den USA, vorschlagen, nicht nur Frauen sind unter Druck, massiv ist die Queer-Community unter Druck. Und da docke ich jetzt bei Ihnen an, holt euch die Queer-Community an Bord. Ihr seid alle in einem Topf und ihr werdet massiv angefeindet von den Rechten. Ihr gehört zusammen. Und da ist man dann auch wieder ein bisschen indirekt bei Björk. Also von daher, es schließen sich die Kreise. Und jetzt.
Ja, ich wollte sagen, dass es für mich relativ anstrengend ist, so lang so viel zuzuhören. Aber ich wollte ein anderes Beispiel bringen, wie man an die Sache herangehen kann, nämlich so wie die Kurdinnen, die sagen, tötet den dominanten Mann. Also wirklich umdrehen, nicht aus der Frauenperspektive, so als brave Mutter, pflegende, Armutsbetroffene, keine Ahnung welche Rolle, sondern einfach einmal sagen, hey, unsere Situation wurde von Männern geprägt. Und ich finde den Slogan so cool. Ja, also ich kann jetzt nicht Kurdisch, aber tötet die Dominanz im Mann oder so. Und das, wie, auf Deutsch könnte man das dann umpolen.
Okay, wir haben vielleicht noch Zeit für eine Frage oder zwei. Okay, die zwei da vorne nehmen wir noch und dann würde ich sagen, ja.
Mein Name ist Petra Schöhrmann. Ja, okay, gut, dass ich dann nicht so laut bin. Und zwar ganz in eine andere Richtung. Meine Freundin hat einen Sohn, der ist Autist. Und wenn er in der Pflegeeinrichtung dort seinen Aufenthalt hat, kriegt er so zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Und sie hat ihn herausgenommen, weil er kann sich bewegen, er kann alles machen. Aber dennoch ist er dort nicht gut betreut in dem Sinn, er ist einfach aufgehoben. Ja, seine Bedürfnisse werden nicht erfüllt. Er geht gern in Museen und so weiter, das können sie nicht, weil es gibt dort auch also Kundinnen oder Klienten. Ja. Ich habe jetzt die Fachtermini nicht so drauf. Aber ich weiß, ihre Problematik ist, sie hat ihn herausgeholt, sie wird bald 70 und er ist glücklich, sie hat Freizeitassistent, aber was bekommt sie? Ganz wenig. Und sie ist rund um die Uhr und sie hatte sowas wie ein Burnout, sie hatte so einen Krankenhausaufenthalt, einen kurzen, und dann habe ich das Ganze übernommen und er ist so ein fröhlicher Mensch, er hat sich in der Sprache verbessert, wenn er mit normal gesunden Menschen herumgehen kann, wenn er in der Natur ist, wenn er in der Werkstatt ist und so weiter. Und das wird immer mehr außer Acht gelassen. Aber ich bin ihr sehr dankbar, weil sie kämpft drum, sie ist in der Politik jetzt überall, dockt sie im Land Niederösterreich an, sie ist sehr unangenehm, es kostet ihr sehr viel Kraft, ja, und ich sage immer, mach weiter, und ich, weil sie war zuerst sehr scheu und traute sich nicht reden, aber aus ihr ist eine ganz, eine starke Frau und Mutter geworden, wirklich. Bin ihr sehr dankbar, dass sie meine Freundin ist.
Danke für das schöne Beispiel. So, genau, letzte Frage.
Ja, das ist vielleicht gar nicht eine Frage, sondern eher eine Feststellung oder eine, weiß ich nicht. Was ich feststelle ist, ich sage mal, die Frauen oder was ich gehört habe, die sind alle überlastet. Ja? Also wir sind in einer Gesellschaft, die absolut die Leute, Frauen, auch Männer, überlastet. Ja? Treibt bis zum Burnout, ja? Bis sie nicht mehr können. Die Maria Vogt hat gesagt, von Wasser ist überlastet, Boden ist überlastet, Klima ist überlastet, ja. Leistung, wir müssen Leistung erbringen. Damit sie erbracht werden, müssen die Leute sich selbst überlasten. Und ich glaube, wenn man anfängt, mal gesellschaftlich das zu thematisieren, das ist ein Begriff, denke ich jetzt mal so, in den sich jeder einklinken kann. Ja, weil ich kenne niemanden, der sagt, ich bin nicht überlastet. Ja, oder sagt man, man kämpft für Entlastung, ist ja jetzt wurscht. Aber als gemeinsame Sache, dass man sagt, wenn man jetzt auch einen gesellschaftlichen Wandel will, ja, dass wir nicht mehr weitermachen wollen, ein System, das, wo wir uns kaputt machen, alle, egal ob Mann, ob Frau, ob Kind, sozusagen, damit irgendwo Profite abfallen, die Konten schon überlassen. Das war schon. Danke.
Danke. Danke für den wichtigen Beitrag.
Ich hätte eine actual Frage. Ich bin jetzt ganz frech, weil ich das Mikrofon rumgebe. Ganz schnell.
Ich wollte wissen,
ob ihr international vernetzt seid. Weil es gibt ja in Schweiz den großen Frauenstreik, der stattgefunden hat. Und das würde mich voll interessieren, inwiefern ihr da zusammenarbeitet.
Also wir sind im Dachraum gut vernetzt. Also in Deutschland, Schweiz machen wir auch viele. Also ich arbeite auch am Institut Close Econ Data Gap, wo wir fehlende Datenlöcher sichtbar machen. Dann sind wir eben auch in der Global Alliance for Care und im südamerikanischen Raum vernetzt. Ich bin sehr geprägt von der Rianne Eisler, die eine gebürtige Wienerin, die vor den Nazis fliehen musste und in Amerika groß geworden ist, und bin da sehr vernetzt in die USA. Man kann halt sagen, dass die ganzen Muster weltweit zu finden sind und wir halt auch sehr gefordert sind. Und also ich glaube, dass in der Vernetzung sehr viel Möglichkeit steckt, weil sehr viele Aktionen parallel stattfinden. Und ich glaube, wir müssen sie nur noch vernetzen. Dann glaube ich, gibt es wirklich auch viel Kraft und viel Hebelwirkung. Und das andere ist, ich will es jetzt nicht ganz crashen, aber ich bin ja zum Beispiel Arbeitgeberin, also ich bin Unternehmerin, eine ganz kleine, aber ich habe auch Angestellte. Und ich finde halt einfach immer dieses, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, und es gibt dann immer Leute unter, die Unterschicht und die, also eigentlich, wie kommen wir auch aus diesem Sprach- und Denkrahmen raus? Ich glaube nicht, dass sie uns weiterbringen. Ich verstehe es total, aber ich finde, es ist immer so ein Gegeneinander, und das macht es dann auch schwer. Und ich glaube, Unternehmen sind große Orte, gesellschaftliche Veränderungen voranzubringen. Die können massiv, relativ schnell Systeme umstellen, damit sie quasi in die Richtung wirken, wie wir es wollen. Ich glaube, da ist sehr viel drinnen, und wie kommen wir auch sozusagen in den kooperativen Rahmen, dass nicht immer das Gefühl ist, irgendwer verliert, weil es geht ja nicht darum, dass jemand verliert.
Ja, ganz kurz. Genau. Also Vernetzung, ich denke mal, Via Campesina ist eine weltweite Organisation, und ich denke, was wir auch lernen können von Gruppen in anderen Ländern an Kreativität und an Frechheit und an Geist und an Widerstandskraft, das und das auszutauschen, das finde ich total wichtig. Und da können wir uns aus unserer weißen Rolle einfach einmal zurücknehmen und hinschauen, wo stehen wir dann irgendwo und beurteilen, sondern da braucht man auch noch ganz viel Spielraum und ganz viel Erfahrung und ganz viel Demut, sage ich jetzt einmal, um da klarer zu werden in dem, was wir wollen. Also ich glaube, dass uns das nicht der Sport bleiben wird, wenn wir die Kämpfe, die vielen, auch die Queeren, mit verbinden wollen. Ja, also ich glaube, dass in der Welt vieles möglich ist, aber welche Rolle haben wir dabei? Also dieses Bewusstsein, glaube ich, müssen wir ein bisschen schärfen.
Danke. Wir müssen jetzt leider wirklich Schluss machen, weil manche schon wirklich pünktlich los müssen. Ich bedanke mich vielmals für die spannende Diskussion, für alle, die dabei waren, auch am Podium. Gerne. Und bevor ihr jetzt rausgeht, wir würden sehr gerne noch ein Gruppenfoto machen. Also bitte noch kurz um Aufstellung hier vorne, das wäre super. Ja, genau, hier vorne. Danke. Danke.